Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Michael Gessert. Und das sind unsere Themen.
Krisenreaktion. Warum über digitale Souveränität so intensiv diskutiert wird. Inkompetenz, Kompensationskompetenz. Was digitale Souveränität künftig ausmacht. Lösegeldfrei. Führende IT-Wissenschaftler fordern harte Haltung bei Ransomware. Und das digitale Logbuch. Inkompetenzzentrum.
Da haben wir schlicht und ergreifend, ich würde sagen, anderthalb Jahrzehnte im Vergleich zu anderen Ländern verschlafen.
So beurteilt Professor Dietmar Haarhoff vom Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb die Situation hierzulande in Sachen digitaler Souveränität. Der Münchner Kreis hat in dieser Woche einen ganzen Konferenzreigen zum Thema technologischer Souveränität eröffnet. Und da spielt natürlich die digitale Souveränität eine wesentliche Rolle. Dietmar Haarhoff klingt da nicht sehr zuversichtlich. Wie war insgesamt die Stimmung und Einschätzung auf der Tagung des Münchner Kreises zur digitalen Souveränität, Peter Welchering?
Ja, da gab es durchaus ein Stück weit Alarmstimmung. Wir haben viel an Entwicklung aufzuholen. Wir haben in der Vergangenheit uns zu abhängig gemacht in Sachen Halbleiter, in Sachen Cloud, in Sachen Kommunikationsinfrastruktur. Aber, und das ist das Positive, wir können das korrigieren. Jedoch haben wir dafür nicht mehr so furchtbar viel Zeit. Und es müssen mehrere Probleme auf einmal angepackt werden. Vor allen Dingen aber, und das war eine sehr deutliche Warnung fast aller Experten, vor allen Dingen aber dürfen wir nicht denselben Fehler der vergangenen Jahrzehnte wiederholen und uns zu bequem einrichten. Denn es fanden ja während der vergangenen 40, 50 Jahre durchaus bahnbrechende digitale Entwicklungen in Deutschland statt. Nur wurden die zu oft abgebrochen, ins Ausland verlagert, nicht weitergeführt oder mussten bestimmten Interessengruppen weichen. Pläne für eine flächendeckende Glasfaserverkabelung zum Beispiel, die gab es ja Ende der 1970er Jahre schon in dieser Bundesrepublik. Die TV-Kabellobby hat solche Pläne dann gestoppt, um nur ein Beispiel zu nennen. Oder in den 1980er Jahren, da war Deutschland in der Supercomputerentwicklung auf dem ganz großen Sprung. Suprinum hieß das Projekt. Es ist dann gescheitert aus politischen Gründen. Und da brauchen wir eine neue Technologiepolitik, da brauchen wir eine klare industriepolitische Strategie und eine Strategie in Sachen digitaler Bildung. Und digitale Bildung, die darf dabei dann eben nicht auf Suchmaschinennutzung und Smartphone-Wischen reduziert werden. Da gab es sehr klare Ansagen vom Münchner Kreis. Entscheidend wird sein, was die Politik dann daraus macht.
Wir haben uns nach der Tagung, die nicht mitgeschnitten wurde, um eine freie und offenherzige Diskussion zu ermöglichen, mit dem Informatikprofessor Helmut Kretschmar und Professor Dietmar Haarhoff, dem Direktor des Max-Planck-Instituts für Innovation und Wettbewerb, darüber unterhalten, was jetzt in Sachen digitaler Souveränität dringend passieren muss und welche Lehren aus der Konferenz und den Studien des Münchner Kreises gezogen werden müssen.
Was passiert, wenn die Balance nicht mehr stimmt oder wenn ich feststelle, dass ich eine Abhängigkeit geschaffen habe an einer Stelle, die ganz zentral ist, dann nennt man es Schlüsseltechnologie, und dies nicht geht. Und wenn es da nur noch einen Hersteller, einen Marktteilnehmer, eine Firma gibt, die es macht, dann ist man komplett abhängig von einem Monopol. Und wenn es dann nur noch wenige gibt und ich die Fertigung davon in eine andere Region der Welt verlagern habe, bin ich natürlich von der Transportkette abhängig.
So bringt der Informatikprofessor Helmut Kretschmar die Erfahrungen, die Unternehmen, Politiker und Bürger zurzeit in Deutschland machen, auf den Punkt. Die Diskussion über Abhängigkeiten von Technologieanbietern im digitalen Bereich ist nicht neu. Sie wird seit mehr als 20 Jahren geführt. Das Problem dabei, die Erkenntnisse aus dieser Diskussion werden nicht weit genug in politisches und unternehmerisches Handeln umgesetzt. Deshalb fordert Dietmar Haarhoff:
Wir brauchen viel besser entwickelte Fähigkeiten, einen strategischen Blick auf Technologie zu werfen. Das ist verloren gegangen. Die Ministerien, unsere Ministerien, habe ich in der ganzen Diskussion um die Halbleiter, ich bin in einigen der Diskussionen drin gewesen, als nicht mehr sprechfertig gesehen.
Damit die Politik hier wieder sprech- und handlungsfähig wird, ist ein 360-Grad-Blick auf Technologie notwendig. Helmut Kretschmar.
Überall ist Mikroelektronik drin. Da geht es nicht nur um den Chip, sondern auch um die Fähigkeit, den Chip auf einer Leiterplatte zu kriegen, die Leiterplatte einzubetten, die Software dazu zu bauen und das Ganze in industrielle Anwendung zu nehmen. Dieses System-Know-how, da gibt es verschiedene Stufen immer, das muss ich einmal durchgängig einigermaßen beherrschen können.
Genau das beherrschen wir in Deutschland nicht mehr ausreichend. Die Experten stellen hier dem IT-Standort ein miserables Zeugnis aus. Und wenn das Zeugnis schlecht ist, ist Nachsitzen angesagt. Dietmar Haarhoff hat da einen Vorschlag.
müssen auch in der öffentlichen Hand, in den Ministerien, in einem Wirtschaftsministerium, in einem Forschungsministerium einen Stab haben, der aktuelle Technologien oder Schlüsseltechnologien betrachtet und darüber informiert ist, was ist hier Cutting Edge, was ist sozusagen der Stand dessen, was weltweit gemacht wird, führen wir, sind wir hinterher, wie viele Jahre sind wir hinterher und was würde es auch dann kosten, hier aufzuholen. Und das ist sozusagen ein Technologieradar, schwebt mir davor, das wir dringend brauchen.
Der Aufbau von europäischen Cloud-Angeboten und Halbleiterfabriken, der Einzug von Quantencomputern und Exaflops-Rechnern in die Datenzentren Europas, die nachvollziehbare Entwicklung von Modellen für die Programmierung künstlicher Intelligenzanwendungen, die Absicherung digitaler kritischer Infrastruktur sowie der zügige Ausbau leistungsfähiger Telekommunikationsinfrastruktur sind die Bereiche, in denen Politik und Unternehmen jetzt schnell handeln müssen. Doch der große zeitliche Druck bringt auch Risiken mit sich. Dietmar Hahoff.
Zu spät ist es nicht, aber sie muss jetzt natürlich sozusagen mit fliegenden Rockschößen handeln. Sie muss innerhalb von ganz kurzer Zeit ganz, ganz viel Wissen tanken, ganz viel aufholen, Diskussionen führen. Und dann sind solche Diskussionen natürlich immer auch überstürzt, eilig, fehlerbehaftet. Das heißt, da kommen nicht notwendigerweise gute Ergebnisse raus.
Da stellt sich natürlich sofort die Frage, wie kriegen wir diesen drängenden digitalen Nachholbedarf denn schnell genug hin, ohne allzu viele gravierende Fehler zu machen?
Ja, in erster Linie durch ein cleveres Management von Abhängigkeiten. Digitale Souveränität darf ja nicht zu niedrig, aber auch nicht zu hoch angesetzt werden. Sie darf eben auch nicht mit Autarkie verwechselt werden. Abhängigkeiten bleiben. Aber wenn wir bei den notwendigerweise bestehenden Abhängigkeiten erstens darauf achten, dass Europa bei den kritischen Komponenten mithalten kann, auch in der Produktion, wenn wir dann zweitens darauf achten, dass die wichtigen digitalen Schlüsseltechnologien, und dazu zählen auch Halbleiterproduktion und Ähnliches, zu akzeptablen Teilen eben in Europa stattfinden, dass keine digitalen Monopole oder Duopole entstehen und dass Lieferanten austauschbar bleiben, dann, so sagen die Experten, kommen wir auf dem Weg zur digitalen Souveränität ein gutes Stück voran.
Heißt das auch, dass es sich hier nicht um deutsche Industriepolitik, sondern um eine europäische digitale Forschungs- und Industriepolitik handeln muss?
Ja, genau, die muss europäisch sein, weil Industriepolitik eine Politik zwischen großen Blöcken geworden ist. Und dafür brauchen wir den europäischen Kontext. Aber hier raten die Experten dringend, dass vor allen Dingen bei der Umsetzung von Forschungsergebnissen in Produkten und Dienstleistungen Deutschland sich stärker in der EU einbringen muss. Die deutsche Forschungspolitik, die leidet daran, dass mit der Entwicklung eines Labormusters oder eines Prototypen meist Schluss sei. Und das müsse anders werden. Hier muss aus dem Prototypen ein Produkt werden und für dieses Produkt braucht es dann eine nachhaltige Marktstrategie. Und da müssen Politik und Unternehmen abgestimmter vorgehen. Aber diese Abstimmung, die klappt derzeit noch nicht so.
Wie sollte diese Abstimmung denn ins Werk gesetzt werden, damit sie schnell funktioniert?
In früheren Phasen des Automobilbaus, so wurde argumentiert, in früheren Phasen des Maschinenbaus oder auch der chemischen Industrie, habe das ja ganz gut geklappt. Ausgerechnet in der digitalen Industrie und in der Wirtschaft generell haben wir zu viel verschlafen. Und deshalb fordert zum Beispiel Max-Planck-Direktor Dietmar Hahoff ein zentrales Steuerungsgremium unter massiver Beteiligung der Industrie und der Wissenschaft im Bundeskanzleramt anzusiedeln. Dort müsse eine digitale Gesamtstrategie entwickelt werden. Bisher pütschert da so jedes Ministerium vor sich rum. Und das hat erfahrungsgemäß eben nichts gebracht. Und deshalb müssen die Kräfte gebündelt werden.
Ist das dann nicht nur noch ein weiterer Arbeitskreis?
Die Gefahr ist groß, das wurde auch diskutiert. Deshalb darf das auch keine Angelegenheit der Beratungsunternehmen werden, die dann bunte PowerPoint-Folien machen, die die Politik dann wieder sehr zukunftsorientiert findet und sich freut. Und dann legen sich eben wieder alle schlafen. Das geht so nicht. Dieses Steuerungsgremium im Bundeskanzleramt, das muss permanent arbeiten. Das muss ganz nah an der jeweiligen technologischen und technischen Entwicklung in den unterschiedlichen Bereichen sein. Und das muss den Mittelstand und kleine Unternehmen viel stärker einbeziehen, als das eben bisher der Fall war. Denn daher kommen die wegweisenden digitalen Innovationen. Das würde allerdings sowas wie eine Digitalwende bedeuten. Die bisherigen, nicht mal so sehr erfolgreichen Ansätze für eine Digitalpolitik, die haben eben nicht weitergeführt. Deshalb brauchen wir eine 180-Grad-Wende, so wird argumentiert. Und diese Wende, die müssen wir als Ausgangspunkt nehmen für eine umfassende Digitalstrategie. Da sind erhebliche Investitionen nötig. Das erfordert einen Wechsel im Politikstil und natürlich auch bei den Inhalten der Digitalpolitik.
Und wie bewerten denn die Experten die Erfolgsaussichten?
Zurückhaltend, muss man sagen, aber in der Tendenz positiv. Positiv vor allen Dingen deshalb, weil die schnellen Entwicklungszyklen in der Informationstechnik eine enorme Chance darstellen, schnell aufzuholen nämlich. Allerdings dürfen wir dann nicht mehr wie früher einfach in alte Techniken weiter investieren und die weiter fortschreiben, beispielsweise Datenkommunikation und Kupferkabel, sondern wir müssen Innovationsschübe besser nutzen. Und das geht eben ohne Digitalwende nicht.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Es trifft Stadtverwaltungen, Universitäten und Gerichte. Es trifft das mittelständische Unternehmen oder den DAX-Konzern. Das Unheil beginnt meist mit einem Mausklick einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters auf den Dateianhang einer völlig plausibel aussehenden E-Mail oder mit der Antwort auf die Anfrage eines vermeintlichen Kollegen. Phishing-Mails sind das Haupteinfallstor für Cyberkriminelle in ein Netzwerk, die dann dort anschließend die Daten verschlüsseln, womit das IT-System und damit der Betrieb zusammenbricht. Und die schließlich in freundlich geschäftsmäßigem Ton ein Lösegeld für die Wiederherstellung der Daten verlangen. Ransomware hat sich, man kann es kaum anders sagen, zu einer regelrechten Pest der modernen, globalisierten und vernetzten Welt entwickelt. Dabei gäbe es ja ein ebenso einfaches wie drastisches Mittel, das Problem zu lösen, wenn niemand mehr Lösegeld zahlen würde oder niemand mehr Lösegeld zahlen dürfte, dann hätte sich das Geschäftsmodell der Erpresser mit einem Schlag erledigt. Genau das ist der Ansatz, mit dem sich am Montag zahlreiche IT-Sicherheitsforscherinnen und Forscher in einem Brandbrief an die Bundesregierung gewandt haben. Mitinitiator des Briefes ist Erik Bodden, Informatikprofessor an der Universität Paderborn. Ihn habe ich nach den Motiven für den öffentlichen Appell gefragt.
Es gibt Studien, die zeigen, dass mittlerweile 9 von 10 deutschen Unternehmen von solchen Angriffen betroffen sind. Und viele dieser Unternehmen zahlen dann leider auch Lösegeld, das von den Angreifern eingefordert wird. Das zeigen die Statistiken auch, dass über 40% der Unternehmen dieses Lösegeld zahlen. Und damit fördert man halt so ein ziemlich starkes Ungleichgewicht. Also es sind mittlerweile Milliardenbeträge an diese Erpresserbanden geflossen, die dadurch wirklich ganz starke Angriffsfähigkeiten sich weiter aufbauen. Und die deutschen Unternehmen und auch Behörden geraten dadurch immer stärker ins Hintertreffen, was ihre IT-Sicherheit angeht. Und da sind wir der Meinung, dass das so nicht weitergehen kann und dass man dem Einhalt gebieten muss.
Kernpunkt Ihrer Kritik sind die Lösegeldzahlungen. Klar ist, jedes gezahlte Lösegeld bestärkt die Täter in ihrem Geschäftsmodell. Aber Sie haben hier noch eine weitere, eine geostrategische Komponente angesprochen, die damit zusammenhängt, wohin diese Gelder typischerweise fließen.
Ja, genau. Also man hat es ja schon erstmal mit einzelnen Verbrecherbanden zu tun, aber die sind schon sehr stark organisiert. Also das sind mittlerweile auch sehr arbeitsteilige Teams mit teilweise wahrscheinlich einigen Dutzenden MitarbeiterInnen, wenn man das so sieht, die sich in verschiedene Teams aufteilen und die werden halt von einigen wenigen Staaten primär beherbergt, ja, wo die auch im Moment wissen, dass sie da nicht oder zumindest nicht stark verfolgt werden. Und da gibt es halt auch Statistiken zu. Wir zitieren hier eine Studie der BBC, die zeigt, dass zum Beispiel fast 3/4 der Gelder anscheinend im Moment nach Russland gehen. Und vor dem aktuellen Bild des Kriegs in der Ukraine und dem daraus folgenden Embargo muss man sich natürlich schon fragen, wie weit man das noch so mittragen möchte. Ein anderer Staat, der mir kritisch erscheint, ist hier auch Nordkorea. Also Nordkorea ist teilweise auch aktiv geworden mit solchen Erpressertätigkeiten. Und Nordkorea finanziert damit dann angeblich sogar sein Raketenprogramm. Und damit hat das Ganze schon eine geostrategische Bedeutung, weil wir uns hiermit dann auch Feinde unserer Demokratie sozusagen aufbauen, die in Zukunft uns hier ganz reell bedrohen können.
Ein Ransomware-Befall ist schon lange kein exotisches Einzelschicksal mehr für ein Unternehmen, sondern ein ernstzunehmendes laufendes Geschäftsrisiko. Insofern gibt es eben auch seit geraumer Zeit Cyberversicherungen, die gegen Zahlung einer entsprechenden Prämie dieses Risiko abdecken. Wie beurteilen Sie die Rolle der Assekuranzen?
Erstmal sind diese Cyberversicherungen keine schlechte Sache. Wenn Sie sich als Unternehmen gegen solche Cybervorfälle absichern möchten, dann können Sie das mit solchen Versicherungen tun. Die übernehmen dann im Fall der Fälle zum Beispiel die Kosten für die Wiederherstellung Ihrer Unternehmens-IT, teilweise auch Betriebsausfälle, wenn Sie die dann über mehrere Tage oder Wochen haben sollten. Und da ist überhaupt nichts Schlechtes gegen zu sagen. Was uns als Forscher und Forscherinnen stört, ist aber, dass ungefähr 2/3 dieser Versicherungspolicen, die dort angeboten werden, heutzutage eben auch die Zahlung des Lösegelds mit absichern. Und das bedeutet, dass natürlich dann die entsprechenden Verbrecherbanden dies direkt bei sich in die Strategie mit einpreisen können. Das zeigt sich tatsächlich. Also es sind Fälle bekannt, wo Unternehmen, die jetzt solche Versicherungen neu abgeschlossen hatten, sagen wir mal in Höhe von 500.000, dann direkt schon Erpresserbriefe bekommen haben über diese Ransomware, wo dann ganz klar gesagt wurde, wir wissen, dass sie sich neu versichert haben in Höhe von 500.000 Euro. Und das ist genau der Betrag, den sie jetzt bitte auch zahlen sollen. Und das heißt, diese ganzen Listen der Versicherten, die dann auch bei den Versicherungen liegen, sind teilweise selber Kronjuwelen für die Angreifer, die versuchen darauf zuzugreifen und versuchen dann auch ganz gezielt Unternehmen zu attackieren, die halt solche Versicherungen abgeschlossen haben. Das ist für die ein neues Geschäftsmodell. Und das ist natürlich absurd, ja, weil wir damit halt im Prinzip einen neuen Wirtschaftszweig geschaffen haben, der hier diese Ransomware-Täter ganz aktiv unterstützt.
Sind Ihrer Auffassung nach Schritte des Gesetzgebers erforderlich?
Wir fordern nicht das Verbot von Lösegeldzahlungen ganz generell. Wir denken schon, dass es da Ausnahmen geben muss, wenn jetzt zum Beispiel ein Krankenhaus ganz konkret angegriffen ist und Leben auf dem Spiel stehen oder Kernkraftwerk, solche Geschichten. Wenn dann Lösegeldzahlungen der letzte Ausweg sind, dann sollten die schon noch legal bleiben. Aber es sollte unserer Meinung nach nicht einfach möglich sein, sich gegen solche Sachen dann auch noch zu versichern. Teilweise sind diese Dinge heutzutage sogar noch steuerlich absetzbar. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Dann zahlen wir letztendlich irgendwie alle für diese Lösegelder. Und das heißt, diese Komponenten sollten zumindest mal aus den Versicherungen rausgenommen werden.
Es gibt ja in der Zwischenzeit einige Reaktionen auf Ihren offenen Brief. Ich zitiere hier einmal Ole Sieverding, Geschäftsführer von CyberDirect, das ist ein Vermittlungsportal für Cyberversicherungen. Und Herr Sieverding hält ein kategorisches Verbot von Lösegeldzahlungen für nicht zielführend. Zum einen sei nur in einem verschwindend geringen Teil der Schadensfälle, die ihm bekannt seien, tatsächlich Lösegeld gezahlt worden. Diese Zahlung sei nämlich, so sagt er, in einem Versicherungsfall nur die Ultima Ratio. Im Gegenteil sieht er sogar bei unversicherten Unternehmen in einer Situation dann mit hohem Entscheidungsdruck und Überforderung eher die Tendenz zum Eingehen auf Lösegeldforderungen. Was sagen Sie zu dieser Argumentation?
Ja, die Behauptung steht jetzt so mal im Raum. Ich kann das nicht validieren. Ich habe das von Herrn Sieverding gelesen, hat aber leider auch keine Daten dazu mitgeliefert. Es gibt andere Statistiken, die, wie gesagt, zeigen, dass um die 40% aller Unternehmen eigentlich Lösegeld zahlen. Es mag sicherlich sein, dass Unternehmen, die eine Versicherung abgeschlossen haben, da nicht so sehr den Druck verspüren und da eher von weggehen. Wenn dem so wäre, dann wäre das sicherlich eine begrüßenswerte Sache. Das sehe ich durchaus schon so. Aber man muss auch letztendlich sehen, da gibt es entsprechend auch Aussagen von Vertretern aus der Versicherungsbranche zu, dass für viele Unternehmen, die eine solche Versicherung abschließen, letztendlich dieser Lösegeldbaustein, ja, also die Frage, zahlt im Zweifelsfall die Versicherung auch das Lösegeld, ein wichtiger Entscheidungsfaktor ist. Das heißt, viele der Unternehmen wollen gerade diese Versicherung eigentlich haben, um sich dann im Zweifelsfall dann doch auch für diese Option entscheiden zu können. Und das ist ja eben gerade das, was wir anprangern, wo wir sagen, das darf es so nicht geben. Und das ist auch genau der Baustein, den wir so eigentlich nicht weiter sehen möchten.
Eine andere Reaktion habe ich gefunden bei den Kollegen vom Hessischen Rundfunk. Die zitieren Dennis Kenji Kipka, Professor für IT-Sicherheit an der Hochschule Bremen, der ihr Schreiben an sich für richtig hält, aber anmerkt, ich zitiere, hier zuvorderst an den Staat zu appellieren, halte ich für schwierig. Seiner Meinung nach seien klar die Unternehmen in der Pflicht. Was sagen Sie dazu?
Das ist so, ja. Natürlich sind die Unternehmen in der Pflicht. Das Problem ist, einem einzelnen Unternehmen und auch dem geschäftsführenden Unternehmern kann man es in der Regel schwerlich vorwerfen, wenn sie Lösegelder zahlen. Weil oftmals muss man sagen, unter der Annahme, dass dann natürlich auch die Daten wieder freigegeben werden, ist das für die Unternehmen oft die günstigste Lösung. Ja, da gibt es auch entsprechende Statistiken für. Wenn sie nicht zahlen und dann entsprechend die IT manuell wiederherstellen müssen, kann das 4-5-mal so teuer sein. Ja, das heißt, fürs Unternehmen an sich mag das sogar die beste Lösung sein auf kurze Sicht. Ja, wir wissen noch nicht, ob die dann wieder angegriffen werden in 2-3 Jahren. Kann natürlich auch sein. Aber das Problem ist ja hier eben nicht das einzelne Unternehmen, sondern eben diese geostrategische Sicht in der Fläche. Ja, dass wir halt diese Angreifer alle gemeinsam weiter aufbauen und die damit in die Lage versetzen, weitere, stärkere, bessere Angriffe zu fahren, auch in den nächsten Jahren, die dann irgendwann bei uns auch kritische Infrastrukturen lahmlegen können. Ja, dann haben wir keinen Strom mehr, wir haben kein Wasser mehr, hier fallen die Krankenhäuser aus. Und das sind halt Sachen, die im Moment unzureichend diskutiert werden. Und da reicht es nicht, ein einzelnes Unternehmen in die Pflicht zu nehmen. Da muss dann schon die Politik auch einen entsprechenden Rahmen setzen, sodass da auch keine Abweichungen mehr möglich sind.
Das war Erik Bodden, Informatikprofessor an der Universität Paderborn, zum Brandbrief an die Bundesregierung gegen das Ransomware-Unwesen.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 67511.
Bin ich pünktlich?
Keine Ahnung, siehst du doch auf dem Handy.
Und wenn deine Handyzeit gefälscht ist?
Was? Warum sollte die jemand fälschen?
Vielleicht dein Konkurrent, damit du es nicht mehr pünktlich zum Bewerbungsgespräch schaffst. Oder um die Wirtschaft lahmzulegen, weil alle ihre Termine verpassen. Erinnerst du dich noch an den ersten Digitalbäcker?
Klar, der mit den dicken grünen Ziffern, den wollten alle.
Den hatten dann auch irgendwann alle. Eine kurze Stromschwankung im Netz und alle kamen zu spät zur Arbeit.
Ja, oder zur Schule. Mir versemmelte das eine wichtige Klausur.
Was hast du dagegen gemacht? Den ollen Analogwecker parallel ticken lassen oder vorher die Zeitansage angerufen? Beim nächsten Ton ist es 0 Uhr und 0 Sekunden.
Nee, hab mir eine Schaltung gebaut mit einer 50 Hertz Netzspannungssimulation, die den Wecker noch eine Weile bei rausgezogenem Stecker synchronisierte.
Warum war das nicht vorher schon im Wecker?
Weil die Leute das tolle Design mit den riesigen grünen Ziffern wollten. Genau wie die tollen digitalen Adressbücher.
Oh, sowas hatte ich auch. Sogar mit Terminkalender, Dicker. Die Adressen und Geburtstage meiner Kumpels schaffte ich während nur 4 Bahnfahrten zwischen Berlin und Köln. Der Speicher schluckte sogar alle wichtigen Termine bis zum Jahr 2030. Das flache Ding machte riesig Eindruck, mehr als mein zerfleddertes Notizbuch.
Und, wie oft musstest du den Akku laden?
Tja, Akku gab's nicht, Backup auch nicht. Nur eine fest eingebaute Batterie, die irgendwann leer war, das war mir eine Lehre.
Besonders den Herstellern solchen Elektroschrotts hätte es eine Lehre sein sollen.
Wieso? Die haben doch gelernt.
Was denn?
Dass sie den Leuten alles andrehen können, wenn's nur schick genug aussieht. Wahrscheinlich existiert ein heimliches Inkompetenzzentrum, um digitale Bildung zu verhindern.
Warum?
Digital Gebildete hätten längst Glasfaser statt Kupfer, würden sich nicht aufschwatzen lassen, weniger Datenschutz und mehr Überwachungslücken wäre sicherer. Es gäbe keine Opt-out-Zustimmung für Krankheitsdaten und Ransomware und die Fakes wären sinnlos.
Die Fakes? Bist du sicher, dass du mit mir sprichst, Knacki?
Digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.
Die EU-Länder und das Europäische Parlament planen Regeln für Kryptowährungen. Das ist die erste Meldung im Info-Update von und mit Piotr Heller.
Demnach müssen Krypto-Plattformen bei Transaktionen künftig Informationen über Sender und Empfänger ermitteln. Bei Ermittlungen zur Geldwäsche oder Terrorismus sollen sie diese Informationen an die Behörden weiterleiten. Wer Kryptowährungen auf den Markt bringen will, soll dafür bei der Aufsichtsbehörde eines EU-Landes eine Lizenz beantragen müssen. Umweltauswirkungen digitaler Währungen sollen zudem offengelegt werden. In den meisten Wirtschaftsräumen sind Kryptowährungen weitgehend unreguliert. Das EU-Regelwerk wird frühestens Ende nächsten Jahres in Kraft treten. Vorher muss es noch formell abgesegnet werden.
Autonome Autos haben sich in San Francisco zusammengerottet.
Dienstagnacht blockierte über ein halbes Dutzend Autos dort eine mehrspurige Straße. Sie gehörten zum autonomen Fahrdienst namens Cruise, wie Fotos zeigen, die online veröffentlicht wurden. Ein Sprecher des Unternehmens bestätigte den Vorfall gegenüber dem Branchendienst TechCrunch. Ein Problem habe dazu geführt, dass sich die Autos versammelt hätten. Manche Fahrzeuge seien per Funk weggeschickt worden, bei anderen hätten Mitarbeiter anrücken und sie wegfahren müssen. Cruise gehört zum Autokonzern General Motors. In einigen Vierteln von San Francisco darf die Firma nachts Fahrgäste ohne einen Menschen am Steuer befördern.
Google will Abtreibungskliniken aus dem Standortverlauf seiner Nutzer löschen.
Das kündigte das Unternehmen gestern an. Damit reagiert Google auf die Entscheidung des obersten Gerichtshofs der USA, wonach die Bundesstaaten Abtreibungsverbote verhängen dürfen. Ermittler könnten nun digitale Spuren wie Lokalisationsdaten aus Smartphones verwenden, um Hinweise auf Abtreibungen zu sammeln. Das Unternehmen erklärte, dass der Standortverlauf in den Google-Konten standardmäßig ohnehin nicht gespeichert werde. Bei Nutzern, die die Option zum Speichern aktiviert hätten, würde man sensible Orte bald aus dem Verlauf tilgen. Wie das genau funktionieren soll und wie Google etwa Besuche in Abtreibungskliniken als solche erkennen möchte, blieb zunächst offen.
Nach Druck von europäischen Verbraucherschützern erleichtert Amazon seinen Kunden die Kündigung.
In Zukunft sind nur noch 2 Klicks nötig, um ein Amazon Prime-Abo zu kündigen. Das teilte die EU-Kommission gestern mit. Im April hatten 3 Verbraucherschutzorganisationen beklagt, Kunden müssten durch komplizierte Menüs navigieren und seien verzerrten Formulierungen ausgesetzt, wenn sie kündigen wollten. Die Erleichterungen gelten auf allen EU-Webseiten Amazons.
Volodymyr Zelensky möchte die Roaminggebühren zwischen der Ukraine und der EU dauerhaft abschaffen.
Das sagte der ukrainische Präsident gestern vor dem Parlament, wie das Online-Magazin Politico berichtet. Europas Mobilfunkkonzerne hatten die Roaming-Gebühren für ukrainische Anbieter im April gekippt. Damit wollten sie den Menschen entgegenkommen, die nach dem russischen Angriff aus dem Land geflohen sind.
Der Corona-Boom in der PC-Branche scheint vorbei.
PC-Verkäufe werden dieses Jahr laut der Marktforschungsfirma Gartner um 10% fallen. Im vergangenen Jahr sei der Absatz noch um 11% auf über 340 Millionen Notebooks und Desktop-Rechner gestiegen. Grund war die Pandemie, in der Menschen verstärkt zu Hause arbeiteten und lernten und daher auf mehr PCs angewiesen waren. Dieses Jahr gehen die Analysten von 310 Millionen verkauften Geräten aus. Der Rückgang komme vor allem aus dem Verbrauchergeschäft.
Landesministerinnen und Landesminister fordern eine Kennzeichnungspflicht für retuschierte Werbefotos.
Die Kennzeichnungspflicht solle für, Zitat, die Gesamtheit der kommerziell Tätigen sowie für Influencer gelten. So sieht es der gestern veröffentlichte Beschluss der Gleichstellungs- und Frauenministerkonferenz vor. Es gehe um Bildbearbeitung von Gesicht, Körper, Haut oder Haaren. Solche Bilder würden ein negatives Körpergefühl hervorrufen oder verstärken, begründen die Ministerinnen und Minister ihre Forderung. Die Bundesregierung solle die Einführung einer entsprechenden Regelung prüfen.
Das waren die Meldungen im Info-Update mit Piotr Heller.
Sternzeit. 2. Juli. Lutz Schmadl, Kleinplaneten und Schumi. Vor 80 Jahren kam in Berlin Lutz Dieter Schmadl zur Welt. Nach seinem Studium beschäftigte er sich am Astronomischen Recheninstitut der Universität Heidelberg vor allem mit den Bahnen von Asteroiden. Dafür war eine äußerst präzise Positionsbestimmung dieser Himmelskörper erforderlich. Bei Beobachtungen, zumeist mit dem 2-Meter-Teleskop in Tautenburg bei Jena, entdeckte Lutz Schmadl gemeinsam mit Kollegen knapp 250 Asteroiden. Er benannte diese Objekte auf sehr vielfältige Weise. Unter anderem ehrte er den Widerstand gegen das NS-Regime mit den Asteroiden Rote Kapelle, Kreisau und Stauffenberg. Dass Lutz Schmadl den Journalismus und wohl insbesondere das ZDF schätzte, machen die Objekte Wolf Lojewski und Werth deutlich. Letzteres nach der Wissenschaftsreporterin Hildegard Werth. Einen 1992 entdeckten Asteroiden benannte er nach dem Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher. Allerdings nicht Schumacher, denn dieser Name erinnerte bereits an einen Astronomen aus Altona. Der Rennfahrer zieht als Asteroid Schumi seine Runden durch das Sonnensystem. Lutz Schmadls Lexikon der Kleinplanetennamen genießt weltweiten Ruf. In den 3 dicken blauen Bänden sind mehr als 19.000 Namen erklärt. 2016 ist Lutz Schmadl im Alter von 74 Jahren gestorben. Sein legendäres Lexikon führt auch ihn selbst auf. Der Asteroid mit der Nummer 2234, entdeckt von Hans-Emil Schuster in Chile, heißt ihm zu Ehren Schmadl.
Muss antisemitische Kunst aus Kirchen entfernt werden? Um dieses kontroverse Thema geht es gleich bei Streitkultur um 5:05 hier im Deutschlandfunk. Das war Computer und Kommunikation. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Gessert und wünscht Ihnen ein schönes Wochenende.